Kunst gefasst. Gespräche mit Menschen aus Kunst und Kultur. Ein Podcast von und mit der Pianistin und Autorin Anna-Maria Markowina.
Ich bin hier im Gespräch mit dem Schauspieler Marc Dumitru und ich freue mich ganz besonders, dass wir uns heute ein bisschen Zeit nehmen konnten für dieses Gespräch. Und wie ich gerade erfahren habe, soll ich nicht einfach nur Schauspieler sagen. Marc, herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich sehr, da zu sein. Dankeschön für die Einladung.
Du bist nicht nur Schauspieler.
Nee, ich bin sehr viel auf Social Media unterwegs und da benutze ich gerne die Hashtags Actor, Presenter, Bürohengst.
Okay.
Das ist eine Nummer, ne?
Ja.
Schauspieler, Moderator. Und Bürohengst, weil ich noch eine Tätigkeit hinter den Kulissen sozusagen habe und eine Festanstellung.
Du hast was?
Ich habe eine Festanstellung. Einen klassischen Bürojob. In einer nicht klassischen, also auch in den Medien. Ne? Ich sitze bei RTL, bei der Mediengruppe RTL Deutschland im Büro, im Bereich Multichannel, wie es mittlerweile heißt, in Teilzeit und verdiene mir dort damit ganz, ganz viel Freiraum und Möglichkeit, zu drehen, Schauspieler zu sein und auch zu moderieren.
Ich verstehe. Fangen wir mal an. Ja. Wie geht's dir denn im Moment?
Mir geht's großartig. Ich bin hier super begrüßt worden. Ich habe hier zahlreiche Getränke angeboten bekommen. Ich sehe Plätzchen vor mir, Kekse. Ganz, ganz, ganz lecker. Und ansonsten geht's mir super. Ich glaube, es kann auch nur besser werden, weil ich gerade mit dem Auto hergefahren bin und an der Ampel stand und dann eine Cola aufgemacht habe und die dann halt zersprungen ist. Es hat wirklich einen ordentlichen Schaum gegeben und habe ich mir die Hose voll gemacht. Von daher geht es nur bergauf. Nein, mir geht es wirklich gut.
Gut, es geht bergauf. Hat dich denn jetzt dieser Lockdown irgendwie erwischt?
Der zweite oder der erste schon?
Der erste, der zweite, der dritte, welcher auch immer.
Ja, also wirklich mit voller Breitseite. Ich habe über mehrere Jahre hinweg. Also ich fange nochmal ganz, ganz von vorne an. Ich habe mit einer Kinderserie vor 10 Jahren, Das Haus Anubis hieß das.
Wie hieß das?
Das Haus Anubis. Das Haus Anubis. Ägyptische Mythologie, eine Kinderserie, die lief bei Nickelodeon 3 Jahre lang. Da habe ich unter anderem auch meine aktuelle Frau kennengelernt. Da habe ich angefangen, wirklich mit den Medien
Meine derzeitige Frau. 13 von den 16 Ehen.
Nein, die erste und die einzige. da habe ich richtig angefangen, mit Medien was zu machen, also letztendlich Schauspieler zu sein. Danach bin ich in ein ganz tiefes Loch gefallen und habe nichts gemacht. Also ich habe nicht gedreht, ich habe keine klassische Schauspielausbildung, ich bin Quereinsteiger.
Okay, jetzt ganz von vorne.
Okay.
Ganz von vorne. Marc Dumitru. Hm? Der Name kommt aus Rumänien.
Richtig.
Woher da?
Aus der Ecke Timișoara, Arad.
Oh mein Gott, ich liebe Timișoara. Timișoara. Ja, genau. Ich habe da ganz häufig gespielt. Ich war sehr, sehr, sehr oft, ich glaube, ich hatte allein 5 Konzerte und war sonst noch ein paar Mal in Timișoara oder Timișoara und habe auch in Arad gespielt. Mhm. Und ich liebe die Jugendstilhäuser, ich liebe den Barockteil der Stadt. Und die rumänische Kultur und die rumänische Mentalität und die rumänische Musikbegeisterung und die rumänischen Orchester. Und ich bin ein großer Rumänien-Fan. Jetzt darfst du aber weiter erzählen. Entschuldigung.
Ja, nein, also. ich muss dazu sagen, ich kenne das alles aus Erzählungen. Ne? Ich bin geboren in Überlingen am Bodensee, spreche kein Wort Rumänisch. Meine Eltern sprechen Rumänisch. Meine große Schwester, die versteht das auch sehr gut. Okay. Damals wurde Rumänisch gesprochen, wenn ich es nicht verstehen sollte. Und letztendlich, das geht damit einher, dass mein Vater vor dem Sozialismus damals geflüchtet ist und dann so eine Aversion dagegen hatte, dass er gesagt hat, der Junge braucht das nicht. Mhm. Jetzt, zurückblickend, wäre es natürlich toll gewesen, weil ich dadurch vielleicht andere Sprachen noch hätte lernen können und als Schauspieler wäre es nochmal besser gewesen, das zu können. Jetzt, für die Zeit damals, kann ich ihn absolut verstehen. Ich bin hier geboren, in Deutschland, am Bodensee, bin dort groß geworden. Und habe viel Schultheater gespielt und habe da dann irgendwann sehr, sehr schnell die Leidenschaft dazu entwickelt und gemerkt, es gibt nichts anderes auf der Welt, in das ich Arbeit stecke, was mir aber so unfassbar viel Glück bringt und was mir so unglaublich viel Spaß macht.
Was war denn die erste große Rolle am Schultheater?
Die erste große Rolle. Meine allererste Rolle war Gatte 7 in Lady Windermere's. Nee, was war das? War das Lady Windermere's Fächer? Nein, ich weiß es gar nicht. Der Besuch der alten Dame, Gatte Nummer 7. Da war ich, ja. Besuch der alten Dame. Und dann Lady Windermere's Fächer habe ich den, habe ich dann eine etwas größere Rolle gehabt. Und meine richtig größte Rolle damals war Professor Higgins in Pygmalion. Und das hab ich geliebt. Da habe ich ja 2/3 des Buches auswendig gekonnt. Und da bin ich auch komplett ausgerastet und aufgegangen und habe da sehr viel Zuspruch bekommen danach auch. Und da war für mich klar, es gibt, und wir haben nächtelang geprobt und an den Wochenenden. Und das war, hat so viel Spaß gemacht. Mhm. Dann habe ich gemerkt, das ist so mein Ding und wollte das unbedingt werden. Aber da unten am Bodensee hat keine Erfahrung mit Kunst per se oder daraus irgendwie einen Beruf zu machen. Und meine Eltern auch nicht. Die hatten damit gar keine Berührungspunkte. Und haben dann gesagt, ja, wie wäre es denn so das Klassische, wenn du erstmal was Solides machst, was Bodenständiges, was Greifbares. Und damals, ich habe Abi 2005 gemacht, war es ganz neu mit diesen Bachelor-Studiengängen. 3 Jahre und dann dachte ich mir, ey, ich spreche unglaublich gerne Englisch, ich bin so ein bisschen wirtschaftsbegeistert, ich bewerbe mich einfach und dann mache ich so ein komisches Wirtschaftsstudium. Und dann habe ich mich bei ein paar Unis beworben, sehr blauäugig, und bin von einer einzigen angenommen worden, aus der in Magdeburg, und habe dort 2,5 Jahre in Magdeburg auf Englisch komplett studiert, Management and Economics hieß das, und ein halbes Jahr in Sydney. Das war die Hölle. Ich habe es nicht gerne gemacht.
Sydney war die Hölle? Nein.
Sydney war der absolute Hammer, das hat es rausgerissen. Um Gottes Willen, das war bis dahin die Zeit meines Lebens.
Fast so cool wie Timmy Schwarz. Ich bin großer Fan von Timmy Schwarz. Entschuldigung, muss ich nochmal sagen.
Na, das ist gut.
Aber du warst also in Sydney.
Ja, ich war in Sydney und das war wirklich die Zeit meines Lebens. Ich bin mit meinem damaligen Kommilitonen darunter, der dahin ist, weil er ist Surfer. Hat in Marokko Australier kennengelernt, hat gesagt, ey, wir haben die Möglichkeit, ein Auslandssemester zu machen. Ich habe Bock auf Sydney. Und dann meinte ich so, naja, eigentlich könnte ich mich da ja dranhängen und dann kenne ich schon jemanden und warum nicht das mitmachen? Und dann habe ich das gemacht und waren wir zu zweit da und das war wirklich, wir hatten unglaublich viel Spaß. Ich weiß nicht, wie ich durchs Studium gekommen bin durch dieses Semester. Ich habe es irgendwie hinbekommen und es war großartig. Das war einfach toll. Das Studium selber oder die Zeit in Magdeburg nicht so ganz, aber ich habe mir gedacht, die 3 Jahre ziehe ich durch, weil mein großes Ziel ist, das zu machen, was mir liegt, meiner Leidenschaft nachgehen. Ich habe BAföG bekommen, ich habe einen KfW-Kredit aufgenommen, meine Eltern haben mich unterstützt, wo sie konnten. Und danach war ich fertig und habe gesagt, so, jetzt mache ich mein Ding, jetzt will ich Schauspieler sein, Schauspieler werden. Dann hatte ich oder hätte die Möglichkeit gehabt, natürlich vorsprechen zu gehen. Nur hatte ich dann den finanziellen Druck und hatte dann Schiss, boah, BAföG, einen Batzen zurückzubezahlen, dann 5 Jahre später. Gar nicht die Möglichkeit, nochmal einen Studienkredit aufzunehmen. Meine Eltern konnten mir da auch nicht noch mehr unter die Arme greifen. Dann nochmal 4 Jahre dran zu hängen. Und dann dachte ich mir, ich versuche mein Glück, bin in der Agentur, bin dann bei Castings gewesen und habe dann das große Glück gehabt, bei dieser Kinderserie Das Haus Anubis mitzuspielen, die bei Nickelodeon ausgestrahlt wurde, 3 Jahre lang. Und da jeden Tag zu drehen und da unheimlich viel zu lernen. Über mich selber, über mein Spiel. Ich konnte spielen, konnte es angucken, konnte es verbessern. Wir hatten Coaches dort. Also es war eine unfassbar intensive Zeit, die mir meine Frau beschert hat. Meine Ehefrau, die ich da kennengelernt habe. Die aktuelle Ehefrau, genau. Ich mich unglaublich weiterentwickeln konnte. Ich habe dafür noch Geld bekommen. Es war wirklich bis davor, ne, Sydney, time of my life. Und dann war es Anubis. Das war großartig. Mir haben viele vorausgesagt, Marc, bei dir machen wir uns gar keine Sorgen. Das wird großartig, deine Karriere, die wird ganz toll. Bleib auf dem Boden, aber das wird was. Mhm. So, und das war's. Und danach gab's einen Cut sozusagen in der Karriere. Mhm. Ich habe 3 Jahre gedreht. Wir haben Kinofilm gemacht, haben diese Serie gedreht, haben ein Album aufgenommen. Und dann hat sich niemand für mich interessiert. Kein Caster, ich habe nirgendwo Vorsprechen gehabt, keine Castings. Wie gesagt, bin kein ausgebildeter Schauspieler, der dann noch Zugang zum Theater gehabt hätte, sondern ich wollte Fernsehschauspieler, Filmschauspieler sein. Und dann bin ich in ein gutes 2-jähriges Loch gefallen, bis ich dann gelernt habe, auch auf Nachdruck meiner Frau, die dann gesagt hat, Marc, du musst irgendwie irgendwas anderes machen, um vielleicht so ein bisschen vom Weg abzukommen, um dann nachher mit noch mehr Fahrt wieder drauf zuzugehen. Also erstmal loslassen und es dann nachher wieder schaffen, dass es dann dir vielleicht wieder zufliegt. Und außerdem gehst du ja zugrunde, ne? Wenn du nur irgendwie dran festhältst und unbedingt Schauspieler sein möchtest und es klappt irgendwie nicht, musst du doch irgendwas tun, damit das nachher wieder funktioniert. Und dann hatte ich ja dieses Studium, das ich eigentlich verflucht habe bis dahin und habe mich dann auf ein Praktikum beworben über einen Kontakt in der Mediengruppe RTL. Habe dort das Praktikum bekommen, habe das ein halbes Jahr gemacht. Nach den ersten 2 Tagen war mir schwindelig und kotzübel, weil ich es nicht gewohnt war, im Büro zu hocken. Weil ich habe lieber, wirklich lieber 10 Nachtdrehs hintereinander, als irgendwie 4 Stunden im Büro zu sitzen.
Oh je.
So im Vergleich, ne? Das, ja. was es mir ja, gibt ja. und wie viel Energie ich habe. Mhm. Und das musste ich dann auch erstmal lernen. Und da haben mich ja Leute ausgelacht. Ne? Ich war ja dann irgendwie Mitte 20, ich glaube 25, als ich mein erstes Praktikum sozusagen gemacht habe.
Mhm.
Und dann war ich da erstmal weg und hatte dann aber die Möglichkeit, nochmal zurückzukommen und nochmal ein bisschen nebenher zu arbeiten und dann zu drehen. Und dann hat das so hingedümpelt und dann hatte ich die Möglichkeit, fester einzusteigen, als Bürohengst, dann Referent des Senderchefs zu werden, bei Nitro damals. Mhm. RTL Nitro hieß es früher, mhm. jetzt ist es Nitro. Ich dachte mir, mir schnürt sich der Hals zu, ich werde nie wieder vor eine Kamera treten können, wenn ich mich jetzt 100% committe, weil damit ist es ja nicht mit der 40-Stunden-Woche getan, sondern dann muss man ja extrem viel Zeit investieren, ich vielleicht nochmal umso mehr, um da richtig reinzuwachsen. Mhm. Viele haben mir gesagt, Marc, mach das. Du weißt nie, was dann nachher passiert, was das mit dem Universum macht, was das mit deiner Energie macht. Vielleicht hast du das Glück und wenn du loslässt, kommt dann wieder was um die Ecke. Zugesagt, kein halbes Jahr später, habe ich eine Casting-Einladung bekommen für Super RTL, für Togo, für Moderation. Mhm. Habe ich vorher nie gemacht. Dann habe ich das gemacht.
Aber wie kriegt man eine Einladung? Hast du die beworben?
Das waren auch wieder das, wo ich mich immer gefragt habe, was bedeutet Vitamin B? Heißt das, jemand kennt dich und besetzt dich sofort und du hast nur Glück? Oder ist das vielleicht auch eine kleine Nuance in irgendeiner Situation, wie in dem Falle, dass jemand, den ich kannte, zum Sender gewechselt ist und Castings ausgerufen wurden, aber so die Altersbegrenzung war zwischen 18 und 27 und hauptsächlich in Moderationsmanagements. Ich war in der Schauspielagentur und ich war 29, komplett aus allen Rastern rausgeflogen. Sie wusste aber, was ich mache, weil sie mich von früher kannte und hat gesagt, Marc, hast du nicht Lust, da hinzukommen?
Mhm.
Unfassbar viel Glück dabei gehabt.
Ja,
und dann
ja.
bin ich eingeladen worden und habe eine Chance bekommen. Das heißt nicht, dass sie mich dann da hingesetzt hat und gesagt hat, du bekommst das, sondern mhm. sie hat mir die Chance gegeben, sie hat mir die Tür geöffnet.
Mhm.
Und so konnte ich dann durchgehen. Und ich habe es hinbekommen und habe mich durchsetzen können und habe dann ein Wissensmagazin bekommen bei Togo,
mhm.
das ich jetzt 4 Jahre lang schon moderiere. Wow, die Entdeckerzone heißt das.
Mhm.
Hinzu kam die Togo-Tour. Das ist eine Event-Tour, die an Wochenenden stattfindet, quer über das Jahr verteilt, quer mhm. durch Deutschland.
Mhm.
Und damit hat sich dann auch nach und nach wieder mehr entwickelt. Dann habe ich wieder mehr geschauspielert, dann habe ich plötzlich eine Hauptrolle bekommen in einer RTL-Serie bei Nachtschwestern. Und das hat dann alles funktioniert und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das nach und nach erst kam, als ich mich komplett davon gelöst habe. Nicht als ich aufgegeben habe, sondern als ich mich gelöst habe und gesagt habe, ich konzentriere mich erstmal auf was anderes. Ich verkrampfe mich da nicht so sehr drauf.
Ja.
Und dann hat das funktioniert und seitdem baue ich auf 3 Standbeine
ja.
und bin Bürohengst, ja. Actor und Presenter.
Ja.
Und Actor und Presenter sind durch Corona zu 95% weggebrochen.
Ja.
Ich hatte diese Hauptrolle bei Nachtschwestern, davon haben wir 2 Staffeln gemacht,
ja.
die ist nicht wegen Corona nicht verlängert worden, sondern weil die Quoten nicht wirklich super überzeugend waren. Sie waren aber auch nicht schlecht im Vergleich.
Und dann setzt man das aber trotzdem ab.
Dann setzt man das trotzdem ab, weil man das Geld woanders reinsteckt, in andere Projekte,
mhm.
was toll für diese Projekte sind, aber blöd natürlich für uns in dem Moment. Aber man muss es ein bisschen globaler sehen. Das habe ich Gott sei Dank gelernt durch die Arbeit dann dort, dass ich viele Sachen nicht zu persönlich mehr nehme, wenn man Absagen bekommt, sondern versuche, es dann anders zu sehen. Das heißt aber nicht, dass die Entscheidungen immer richtig oder gut sind.
Mhm.
Und was jetzt die Moderation anbelangt, haben wir dieses Jahr zwar dieses Wissensmagazin gedreht, aber die Togo-Tour ist komplett ausgefallen. Und das wären
Wahnsinn.
10 Termine gewesen, 10 Wochenenden komplett in Deutschland verteilt
ja.
und 10 Möglichkeiten, Geld zu verdienen
ja.
mit einem Standbein.
Mhm.
Weggebrochen. Schauspiel, mhm. es wird wenig gedreht. Ich habe dieses Jahr als Schauspieler 1 Drehtag gehabt.
1 Drehtag?
1 einzigen Drehtag, ja.
Was war das?
Das war Verbotene Liebe Next Generation. Das war was für TV Now. Ist dann ganz lustig gewesen, weil es innerhalb der Mediengruppe war. Aber ja, also selbst wenn man, ich habe das damals ja bei Anubis schon gehabt, ich habe eine Hauptrolle gespielt 3 Jahre lang, jetzt 2 Staffeln lang eine Hauptrolle.
Mhm.
Das ist keine Garantie für nichts.
Das ist schwer
ja.
für jemanden. Also stelle ich mir schwer vor, weil eigentlich man kennt dich, du bist vernetzt. Und was spricht dann dagegen, weiter engagiert zu werden, wenn ich meine jetzt außer Corona-Zeit?
Ja.
Ne? Das ist komisch.
Ich kann es dir nicht sagen. Wenn ich es wüsste, wäre das großartig. Dann würden wir jetzt weiß ich nicht, irgendwo in der Sonne sitzen und ich hätte dich dahin eingeladen. Ich weiß es nicht. Ich lege immer noch mal besonders viel Wert darauf, dass nicht nur das Produkt, das ich abliefere, wenn man mich auf dem Bildschirm sieht, gut ist, sondern dass alles drumherum funktioniert und alles drumherum reibungslos ist. Und ich nenne es jetzt mal vorbildlich, dass man dafür sorgt, dass jeder am Set, dass ich nicht zum Problem werde, sondern dass ich das alles erfülle, was ich zu erfüllen habe. Dass ich gucke, wo kann man entgegenkommen, wo kann man Abläufe vielleicht reibungsloser hinbekommen. Muss man sich immer holen lassen? Kann man da nicht auch ein bisschen mit einem Ohr irgendwo sein und auch die Leute entlasten oder vielleicht auch dafür sorgen, dass diese 5 Minuten, die es da braucht, eingespart werden können, um die woanders dann eher zu... Solche Sachen. Mhm. Und das wiederum, ob das nachher immer bei Verhandlungen oder Besetzungsentscheidungen mit eine Rolle spielt, das weiß man nicht und das tut es auch letztendlich nicht. Und ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht.
Du hast ein gutes Gedächtnis. Ihr müsst ja genauso Text lernen, wie wir Noten lernen. Also wir nennen das ja auch Text lernen.
Ja. Mhm. Ich glaube, so bin ich durch mein Studium gekommen, weil ich auf Kurzzeitgedächtnis geballert habe.
Ja.
Und ich habe ganz viel wieder vergessen.
Ja, aber das ist normal.
Ja.
Das ist nochmal, echte Lerninhalte lernt man sowieso von Menschen und durch Erfahrung.
Ja.
Und es ist sehr schwer, ein kognitives Feld aufzubauen, nur durch Informationsaufnahme aus Büchern oder aus Vorträgen. Das ist ja soweit bekannt.
Also Mediziner kennen das. Wie lernst du am besten Text? Musst du dich bewegen? Musst du eine Musik hören? Oder wie
läuft das am besten? Naja, am Klavier. Mhm. Am Klavier. Und wir haben ja die Stütze des motorischen Gedächtnisses. Das muss ja einfach laufen.
Ja.
Aber da spielt ja alles mit. Das auditive Gedächtnis, ich stelle mir den Klang vor, das optische, das ist sowohl das Notenbild als auch das Tastenbild.
Ja.
Und dann natürlich die Untertitel sind die Harmonielehre, das ist sozusagen die Grammatik. Ich weiß dann, es muss irgendwie zur Tonika hin, also zur Ursprungstonart muss es wieder hin und ungefähr weiß ich dann schon den Fahrplan.
Ja.
Und das kann man nicht voneinander trennen, sondern das spielt alles ineinander. Aber es gibt dann auch so schweren Text, wo ich wirklich Takt für Takt auswendig lerne und mir es merken muss mit all diesen Parametern.
Ja.
Und es gibt natürlich in der klassischen Musik größere Bausteine. Ja, also Mozart ist nicht leichter zu spielen, aber leichter auswendig zu lernen als, ich weiß nicht, Schostakowitsch zum Beispiel. Ne? Aber ja, das Prinzip ist ähnlich. Auswendig lernen ist immer eine Privatsache, finde ich. Jeder hat so seine Methode, aber man muss es können.
Ja, ich muss rumlaufen. Ich muss das Motorische, ne? Ich gehe mich sozusagen in Trance. Sitzen und auswendig lernen, da tue ich mich ganz schwer. Ich muss laufen. Das mache ich beim Telefonieren auch oft. Aber ich habe den Text vor mir und dann gehe ich Kilometer. Wirklich. Mhm. Egal wie groß der Raum ist, ich muss auf und ab gehen oder irgendwie Wege abgehen,
um das machen zu können. Hast du als Kind gerne Gedichte auswendig gelernt?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich konnte sie dann irgendwie, wenn es sein musste, aber ich war, glaube ich, ein bisschen zu faul dafür.
Ja, gut, die Motivation ist aber fragwürdig. Ja. Ich verstehe. Und wenn jetzt die Dinge abgesagt werden, was ist mit deiner Kreativität? Wo bleibt sie? Wie lebst du damit?
Ich merke, dass ich immer mehr so ein bisschen versumpfe, weil man sehr viel zu Hause ist. Ich habe die Möglichkeit, Homeoffice zu machen für mein drittes Standbein, das mir jetzt den Hintern rettet, ne? Wo ich ganz glücklich bin, dass ich es habe. Und dafür hat sich diese ganze Mühe auch gelohnt, weil ich das immer gemacht habe für den Fall das.
Ja.
Für den Fall das. Das ist jetzt eingetreten.
Ja.
Auch als es super lief, ich viel moderiert und gedreht habe und die Leute gesagt haben, das brauchst du doch nicht mehr. Und ich gesagt habe, ja, aber komm, jetzt Pobacken zusammenkneifen und durch.
Ja.
Und jetzt zehre ich davon.
Ja.
Dadurch, dass ich viel zu Hause bin, sind die Abläufe halt gleich. Man steht auf, man setzt sich dann in sein Arbeitszimmer, man arbeitet dann das ab, man hat Kontakt über Videotelefonie mit seinen Kolleginnen und Kollegen.
Ja.
Abends macht man den Laptop zu und dann ist eigentlich der Tag schon vorbei. Und dazwischen hatte ich eigentlich sonst immer die Möglichkeit, Sachen auswendig zu lernen, Dispos zu bekommen, mich mit der Kreativität in dem Sinne auseinanderzusetzen. Und weil das in dem Sinne weggefallen ist, muss ich mir da selber so ein bisschen was schaffen. Ich versuche das im Social-Media-Bereich zu machen, nicht mit einem perfekten Fahrplan, sondern da einfach, das mag ich ganz gerne bei Instagram, die Leute einfach zum Lachen zu bringen, einfach irgendeinen Quatsch zu machen, auch wenn es total banal ist. Ich versuche das da so ein bisschen auszuleben und ansonsten, ich habe eine Ukulele zu Hause und wenn es mir jetzt gerade irgendwie zu wild wird, ich kann nicht gut spielen, ich kann nur so ein paar Akkorde dann. Ich singe auch unfassbar gerne dann sehr laienhaft, aber es macht unglaublich viel Spaß. Das sind so Kleinigkeiten eher, die bei manchen Leuten so im Alltag so mit einhergehen, sind so das, die mich so ein bisschen aus diesem Sumpf rausziehen und so ein bisschen retten für die Zeit.
Aber was ist mit deiner Identität als Schauspieler und Moderator? Standbein ist ja wichtig, aber würde ich jetzt nicht unbedingt zur künstlerischen Identität zählen. Fühlst du dich denn weniger als Schauspieler, nur weil du im Moment nicht drehst? Oder ist dieses Selbstbewusstsein als Schauspieler das Gleiche?
Also richtiger Schauspieler, finde ich, ist man, wenn man auf der Bühne steht oder dreht.
Ja.
Dennoch gehört ja viel mehr dazu. Man, selbst wenn man irgendwie 4 Drehtage hat, ist das, was man davor macht, die Vorbereitungszeit, wie man sich dann natürlich da reinfrisst.
Das Üben.
Ja. Genau, das gehört ja dazu. Das ist ja, ja Teil des Berufs und Teil der Aktivität, der Tätigkeit. Mhm. Ich fühle mich, das Selbstbewusstsein ist ein bisschen geschwächt. Das Ego ein bisschen angekratzt, wenn man nichts macht, definitiv. Die Identität ist da, sie ist aber durch diese lange Zeit, weil so viel aufeinander jetzt abgebrochen und weggebrochen ist.
Sag mal ein paar Sachen, die weggebrochen sind.
Die Togo-Tour komplett.
Ja.
Für nächstes Jahr steht ganz, ganz stark in Frage, ob es mit dem Wissensmagazin weitergeht, das ich sonst so moderiere. Ansonsten sind bei den Sendern generell die Budgets schmaler, ohne dass ich jetzt direkte Projekte nennen kann. Das heißt, dass da ein Hauptaugenmerk auf Sachen gelegt wird, dass die super funktionieren, die sowieso funktionieren, die so, sogenannte No-Brainer sind, wo du weißt, das funktioniert gut und ausreichend und da steckt man jetzt die Kohle rein und produziert das auf jeden Fall, weil man da wenigstens was rausbekommt. Und ansonsten sind es natürlich ganz viele Projekte, von denen ich eigentlich gar nichts weiß, für die ich vielleicht aber hätte vorgeschlagen werden können oder für die ich hätte besetzt werden können. Mhm. Ich weiß nicht, auch Nachtschwestern beispielsweise. Wir sind ausgestrahlt worden inmitten der Pandemie. Mhm. Hat man dann Bock auf eine Krankenhausserie? Kann man sich auch die Frage stellen. Vielleicht ja, vielleicht nein. Ist das dann eine Programmplanung, die dann unbedingt günstig war? Weiß man nicht. Hätte auch anders ausgehen können, wenn es zu einem anderen Zeitpunkt gewesen wäre oder wenn diese Pandemie dann nicht stattgefunden hätte. Ist schwierig zu sagen, aber die Identität, Schauspieler zu sein, die ist gleichbleibend. Das ist ein ganz großer Traum, den ich habe, aber momentan ist er extrem ins Schwanken geraten, weil ich werde nächstes Jahr 35. Meine Frau, naja,
jung.
Aber es kommt darauf an, was für Möglichkeiten man hat.
Ja.
Und ich habe jetzt die Möglichkeit, beispielsweise bei meinem festen Standbein eventuell das Ganze auszubauen. Und da ist irgendwann, wenn man immer wieder verzögert und dann mal eine Teilzeit hier, eine Teilzeit da macht, irgendwann der Zug abgefahren, wenn man Möglichkeiten bekommt, das zu tun und die dann aber nicht ergreift. Meine Frau beispielsweise, die war Schauspielerin, die hat dann nach Anubis, wo ich sie kennengelernt habe, bei dieser Kinderserie, irgendwann gesagt, sie, ihr ist das alles zu unbeständig, sie hat dafür nicht die Energie, nicht die Kraft. Und hat sie gesagt, sie will was anderes machen, was Sicheres. Die ist jetzt Grundschullehrerin. Natürlich dreht die auch jetzt gerade in der Pandemie durch, weil sie da irgendwo so ein bisschen alleine gelassen werden in den Schulen. Aber sie ist damit halt ganz glücklich, weil sie nicht diese Unbeständigkeit hat. Und nach dem suche ich ja auch irgendwo. Deswegen mache ich ja dieses feste Standbein. Also es ist so ein, ich bin im Herzen eigentlich wirklich ein leidenschaftlicher Schauspieler. Der Kopf versucht aber immer wieder Überhand zu bekommen. Weswegen ich dann versuche, die Sicherheit dann irgendwie aufrechtzuerhalten. Und momentan natürlich, wenn man Panik bekommt und jetzt ist man so ein bisschen im Rücken zur Wand gestellt und ein bisschen in die Ecke getrieben durch diese Pandemie, weil viele Sachen wegbrechen. Aber auf der anderen Seite, was kann Tolles nächstes Jahr entstehen dadurch? Das kann ja alles sein. Es gibt auch viele positive Seiten. Ich will ja gar nicht nur negativ darüber sprechen. Ich war letztes Jahr unfassbar viel unterwegs bei der Togo-Tour. 10, 11 Wochenenden, beinahe hintereinander. Ich habe unter der Woche im Büro gearbeitet. Ich habe bei den Nachtschwestern gedreht in Berlin. Es waren 3 Sachen, die parallel stattgefunden haben. Ich habe meine Frau kaum gesehen. Wir haben uns beide gewünscht, für dieses Jahr uns mehr zu sehen. Haben jetzt die Zeit unseres Lebens damit.
Ja. Ja.
Das ist was, was unglaublich viel Energie dann wieder gibt. Und weswegen ich super durch diese Zeit auch komme. Natürlich mit diesem Standbein. Und man hat daran zu nagen, aber mir geht es den Umständen entsprechend, geht es mir gut.
Das ist schön zu hören. Wir waren bei der Identität, ich habe da einfach eine Zwischenfrage gestellt, aber so ist das,
wenn man
mitten im Gespräch ist. Wir waren bei der Identität als Schauspieler und der ewigen Frage, baue ich das auf, bin ich das, nagt es an mir? Was glaubst du, ist es ein Sendungsbewusstsein, das man hat, wenn man performender Künstler ist, egal ob Musiker oder Schauspieler? Man braucht ja doch den Kontakt mit dem Publikum.
Ja.
Ich frage mich immer, ob das übersetzbar ist. Also für mich würde das bedeuten, ich kann ja immer noch Klavier spielen. Gut, ich habe Aufnahmen, aber meine Konzerte sind natürlich weg.
Ja.
Und ich muss mich richtig hinterfragen, was bedeutet das für mich? Ich habe kein Publikum mehr. Mhm. Man hört mich nicht, vielleicht über die Aufnahmen, aber nicht mehr live. Und eigentlich müsste es so sein, sage ich mir dann, dass es keine Rolle spielt. Ist aber nicht so. Man braucht das Publikum, oder?
Ja, das braucht man definitiv. Und ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, ich mache das nur, weil mir das Spiel selber Spaß macht. Das ist ja immer auch was fürs Ego. Und man braucht ja auch eine gewisse Art von Bestätigung. Der eine mehr, der andere sucht sie sich da und dort. Und selbst wenn du drehst, wenn du irgendwo einen Film machst oder eine Serie, machst du das zwar für, ich sage jetzt mal, ein Millionenpublikum, das du nicht siehst, das du nicht kennst. Und es ist viel abgehakt, wenn man nicht chronologisch dreht oder Umbaupausen hat oder so. Aber man hat ja auch immer noch die Crew, die dann auch Sachen toll findet, von denen man dann irgendwie Rückmeldung bekommt. Mhm. Und allein das gibt mir schon so unglaublich viel, wo ich dann Spaß habe, wo dann, ich hatte das ganz oft, wo dann, keine Ahnung, der Kostümbildner irgendwie lachend hinten in der Ecke sitzt und wo dann man einfach eine Bestätigung bekommt. Das braucht man definitiv. Und ganz krass merke ich das durch den Wegfall dieser Togo-Tour, weil das eine Event-Tour ist, wo Tausende von Kindern. Wir haben letztes Jahr insgesamt über diese 12 Wochenenden, über 600.000 oder 700.000 Kinder da gehabt. Insgesamt. Also hat man eine Dreiviertelmillion Menschen gesehen und hatte direkten Kontakt zu denen, weil die vor zur Bühne kamen. Man muss sich das vorstellen wie so eine große Roadshow. Man hat viele Stationen von Sponsoren, ich sag jetzt mal Gameplay-Zelt, ohne den Namen zu nennen. Mhm. Und dann hat man vom anderen Sponsor irgendwie was. Und dann hat man vorne eine Hauptbühne. Mhm. Da werden Acts angekündigt, die dann singen. Man spielt Spiele oben mit den Kindern und die sind dann da. Die wollen einen sehen, die kennen dich vom Fernsehen. Und dann hat man direkten Kontakt mit denen, macht dann Fotos, spricht mit denen und es ist unglaublich. Deswegen ist es ja unvorstellbar, dieser Tage das Ganze zu machen.
Wollte ich gerade sagen, wie eine 3 Millionen Menschen, das kann man sich nicht mehr vorstellen.
Insgesamt, das ist Wahnsinn, ne?
Ja, ich war gestern in der Stadt und fand das voll. So viele Menschen und dann war gar nicht mehr.
Ich weiß gar nicht, wie viele es pro Wochenende sind, aber es sind schon, also dementsprechend ja schon ordentlich ein paar Tausend, ne? Es ist schon verrückt. Und das ist was, das fehlt, weil das ist auch genau das Publikum. Das sind kleine Scheißer, wie ich sie als Sterne nenne, die so ehrlich sind. Wenn die keinen Bock auf dich haben, dann lassen sie sich das spüren. Wenn sie dich toll finden, tragen sie dich auf Händen. Das liebe ich an der Zielgruppe Kinder so, dass du kannst denen gegenüber nicht falsch sein.
Ja.
Und das ist toll. Und ja, doch, man braucht das. Und das fehlt jetzt gerade. Und durch Social Media, wenn man da mal einen Livestream macht oder sonst irgendwie was, dann hat man da zwar eine Art von Publikum, aber das ist so unglaublich anonym.
Ja.
Was es dann auch schon wieder extrem schwierig macht.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe große Probleme mit Online-Konzerten. Mhm. Ich kann das nicht gut. Ich kann mich nicht hinsetzen, Bildschirm anmachen und spielen. Es gibt Kollegen, die können das, aber mir liegt das einfach nicht. Ich kann aufnehmen und da arbeite ich mit einer kleinen Crew, nämlich mit meiner Tonmeisterin zusammen. Oder aber halt die Live-Konzerte und dann passiert, was passieren muss und es ist voller Einsatz und danach habe ich eine komplette Demenz, eine postkonzertante Demenz, bis ich mich wiederfinde. Aber es ist halt der Rausch und das Erlebnis des Live-Konzerts.
Ja.
Aber ich kann es nicht vom Bildschirm, egal virtuell, egal wer dazu sieht, das fällt mir sehr schwer. Und das ist ein Problem für uns Musiker, dass man uns einfach im Moment gar nicht mehr wahrnimmt. Ja. Ne? Wir sind weg.
Ja.
Also im Sommer gab es noch Gartenkonzerte und Balkonkonzerte und man hatte irgendwie mehr Lust weiterzumachen, ja, so wir halten durch und dann spielte man ein bisschen was und erzählte zu seinen Stücken oder zu seinem Instrument und das ist jetzt alles sehr still geworden.
Ja.
Also so der dritte Lockdown, der zweite Lockdown fand ich, als die Kultur einfach abgeschafft wurde.
Ja, klar.
Ja, das fand ich schon hart.
Das ist ja auch von 200 gefühlt einfach auf null. Richtig ins Gesicht geschlagen.
Ja. Und ich meine, Gastronomie hat sich auch furchtbar bemüht und versucht, alle Regeln einzuhalten. Und in den Theatern, in den Opernhäusern, in den Konzertsälen wurde auch sehr darauf geachtet. Und es ist ja auch wahnsinnig wichtig. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es unvernünftig war, aber wir waren so halt die Ersten, die einfach stillgelegt wurden.
Tatsächlich. Mundtot gemacht.
Ja, weg.
Ja.
Also wir wollen jetzt nicht über Sinn und Nutzen diskutieren, denn niemand stellt die schreckliche Krankheit in Frage. Und die Ansteckungsmöglichkeit, das ist außerhalb, aber man darf schon ein bisschen jammern, finde ich.
Definitiv.
Man darf schon sagen, wie schlimm das ist.
Voll. Ich meine, es ist ja eine Existenz. ist ja nichts, wir machen das ja alle nicht nur zum Spaß. Also es macht unfassbar viel Spaß, aber es ist ein Beruf, es sind Existenzen, über die man spricht. Und das ist, früher hat man immer, oder ich habe dann immer mitbekommen, wenn man so groß wird, Handwerksberufe oder irgendwie was richtig körperlich ist, das ist Arbeit.
Ja.
Und das ist ja vollkommener Quatsch. Nicht nur das ist harte und echte und richtige Arbeit, sondern es ist ja so viel mehr.
Ja.
Und es sind, wie gesagt, es sind Existenzen, über die man spricht. Und da darf man und soll man auch, man dürfen.
Mhm. Definitiv. Finde ich nett. Gut, jetzt haben wir gejammert. Und was ich dich vorhin schon fragen wollte im Gespräch, aber man hat sich ja so viel zu sagen. Was war deine Rolle in Nachtschwestern? Was hast du gespielt?
Ich habe gespielt einen, wie die Schauspielkollegin es sagen musste, ein blasiertes Arschloch.
Du spielst? Okay. Und
das liebe ich am allermeisten.
Wirklich? Weil du dann am meisten herausgefordert bist.
Ja. Und weil ich dann das sein kann, was ich nicht bin. Ich bin ja so, wie du mich kennengelernt hast, der liebste Mensch auf dieser Welt.
Ja.
Ich bin ja wirklich sehr zuvorkommend und bin immer darauf bedacht, dass es allen gut geht. Ich versuche immer, gar keine verbrannte Erde zu hinterlassen, ne? Und immer auch selber zurückzustecken, dass ja irgendwo Harmonie ist.
Sternzeichen?
Widder.
Das glaubt mir jetzt keiner. Hätte ich gesagt? Ja. Hätte ich jetzt sagen können, wäre besser rübergekommen.
Ja. Also auch mit dem Kopf durch die Wand und dann doch Zweifel, aber dann irgendwie doch so dem Ziel hinterher, egal wie. Da habe ich einen hinterlistigen Assistenzarzt gespielt aus reichem Haus, Sohn des Chefarztes, der dadurch natürlich Privilegien hatte. Und das aber auch das Pflegepersonal hat spüren lassen.
Und gerade ändert sich der Gesichtsausdruck. Du kriegst was Hämisches, ich sehe es schon.
Es macht so unfassbar viel Spaß. Und ich hatte so tolle Kolleginnen und Kollegen da am Set auch, mit denen ich das so ausleben konnte. Und das, also das ist ja immer so, ich bin so ein Teamplayer. Ich bin keiner, der da hingeht, der seine Show abzieht und dann so ein individueller Schauspieler ist, wo dann sagst, ach krass, der mag, ne? Sondern ich lebe dann davon, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen und dass wir sicherlich, dass ich meine Höhepunkte habe und dann vielleicht meinen Teil dazu beitrage und dann mal glänzen kann. Mhm. Aber das kann ich nur, wenn ich jemanden habe, der mich glänzen lässt oder der das Licht auf mich rückt, sozusagen. Ne? Und das gilt für alle Bereiche. Das auch selbst im Moderation habe ich es ja gerade gesagt. Mhm. Ich habe jemanden gehabt, der mich eingeladen hat, der an mich gedacht hat. Ohne den hätte ich es nicht, das ist nicht, was ich erreicht habe, sondern was ich mit Hilfe von jemandem erreicht habe. Ich könnte die ganzen Sachen nicht machen, wenn mein Chef bei meinem Standbein, bei Nitro, beim Bereich Multichannel in der Mediengruppe, wenn der nicht so wohlwollend wäre und wenn der mir nicht 100 Chancen geben würde, könnte ich das nicht machen. Also man kann noch so sehr glänzen, aber nur, wenn die richtigen Leute dann dir das Licht dann auch geben. Mhm. Und deswegen macht das auch oder hat das da so unfassbar viel Spaß gemacht, weil wir so ein tolles Ensemble waren, durch die Bank weg, wirklich von den Tagesschauspielern, sage ich jetzt mal, von Episodenrollen, den Hauptcast durch. Und ich liebe es, ich kann dir gar nicht sagen, warum, jetzt ganz genau irgendwie aufgeschlüsselt, aber ich liebe es, Arschlöcher zu spielen. Ich mag es so gerne, so ein richtig hinterlistiger zu sein, der so fies ist und der so böse. So abgrundtief böse ist, auch so ein bisschen bekloppt, so ein bisschen
schizo. Man könnte jetzt vermuten, ne, die Tiefenpsychologie würde jetzt nahelegen, das Unbewusste und wird gerade gereinigt. Die Katharsis findet statt durch die Rolle und damit hast du alle deine negativen Seiten ausgelegt. Für den Rest ist gut.
Genau, und dann
könnte man ja fast vermuten.
Ne? Ja, klar. Ja. Ja. Aber das mache ich am liebsten. Das habe ich auch bei dieser Kinderserie damals gemacht, habe ich auch so aus reichem Haus einen Schnösel gespielt, der dann auch nicht sehr nett zu seinen Mitbewohnern war in diesem Internat, in dem wir da gelebt haben, sozusagen.
Okay. Ja. Und wie sieht dein Tagesablauf im Moment aus, wenn du diese schönen Möglichkeiten nicht hast?
Meine Frau steht morgens um kurz nach 6 auf. Ich stelle mir den Wecker auch für kurz nach 6, damit sie ja nicht verschläft, weil sie mit der S-Bahn nach Neuss fahren muss, wo sie dann in die Grundschule geht, um dort Kinder zu unterrichten. Und dann schlafe ich nochmal und stehe mittlerweile so um 8 auf. Ich wohne ja in Düsseldorf und mein Standbein, dieser Job bei RTL, wäre ja in Deutz. Und da müsste ich eigentlich mit dem Zug fahren. Und das habe ich ja auch immer gemacht bisher, bis vor der Pandemie. Und dadurch, dass ich Homeoffice habe, spare ich mir morgens die Stunde Fahrzeit und abends die Stunde Fahrzeit, habe 2 Stunden Lebenszeit mehr am Tag schon. Mhm. Und die investiere ich schon mal in Schlaf morgens. Dann stehe ich auf.
Gute Investition.
Ja. Dann stehe ich auf. Ich komme zur Zeit, ich bin auch nicht so der Wintermensch, ich komme immer schlechter aus dem Bett. Dann stehe ich auf, mühe mich dann ins Bad, muss jeden Tag, ich muss duschen. Ich bin sonst kein frischer Mensch. Das ist irgendwie, keine Ahnung, eine Reinigung meiner Seele. Ich bin dann erst fresh. Und kann dann, selbst wenn ich telefoniere, ich fühle mich dann sonst nicht. Und dann gehe ich duschen, mache mir einen Kaffee, gehe in mein Arbeitszimmer, mache den Laptop an, lüfte die ganze Wohnung durch einmal, schön frische Luft, und dann setze ich mich hin und checke Mails, checke Quoten, gucke, was so was die Medienmagazine so berichten, was da so los ist, habe vielleicht schon Meetings, Videocalls, und dann geht es relativ schnell Richtung Mittag. Tja, dann stehe ich auf, gehe 5 Meter in die Küche.
Okay.
Und dann geht's wieder ins Büro, und dann ist fertig. Und dazwischen versuche ich irgendwie mit Social Media so ein bisschen was Kreatives zu machen.
Ich verstehe.
Irgendwie mich damit bei Laune zu halten.
Sag mal, Marc,
ja.
Darf ich wagen, eine Epi-Ebene anzustreben in unserem Gespräch?
Gerne.
Wenn du sagst, ich checke Quoten.
Ja.
Mich würde was interessieren. Mhm. Mich würde dein Blick auf unsere Kulturlandschaft interessieren. Du hast das gerade gesagt, Nachtschwestern wurde abgesetzt, hatte nicht genug Quote.
Ja.
Was ist das, dass die Menschen konsumieren wollen, und was sagt das über uns aus, über uns als Gesellschaft?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Die, glaube ich, nicht so ganz einfach zu beantworten ist. Ich kann dazu aber, glaube ich, sagen, dass viele, ich weiß gar nicht, wie ich es in Worte fassen soll, viele sagen immer, es ist schrecklich, was nachmittags im Fernsehen kommt. Mhm. Es ist, die Leute verdummen, und die Medien wollen die Menschen verdummen. Mhm. Letztendlich ist, so wie es in der Marktwirtschaft auch der Fall ist, ist alles und ganz vieles die Frage von Angebot und Nachfrage.
Ja, ja.
Und es ist nicht nur so, dass ein Sender etwas ausstrahlt und das die Leute verdummt, sondern viele danach verlangen und das haben wollen. Das, was nachmittags schon versucht wurde, anders zu machen mit schlechten Marktanteilen, man kann dazu stehen, wie diese Marktanteile zustande kommen, wie die gemessen werden, wie man will. Mhm. Selbst wenn man Marktforschung betreibt und Leute befragt, diese Versuche so abgestraft wurden, dass dann wieder der Weg zurückgegangen ist zu Sachen, die unter aller Sau sind, die ich mir ich auch sage, ich muss jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie das Nachmittagsprogramm so toll finde oder irgendwie kulturell ansprechend oder irgendwas, aber es ist was, was die Leute nachfragen, was die Leute sehen wollen, und dementsprechend gibt es die Möglichkeit oder gibt es das Angebot dafür. Was es genau ist, was sie sehen wollen, kann ich dir so genau nicht sagen. Das Ganze shiftet ja. Ich glaube, das TV, das lineares Fernsehen, lange nicht tot ist, lange nicht am Aussterben ist, so wie es viele
reißerisch. Warum? Weil man anmacht und durchsetzt und nicht entscheiden muss.
Genau, ja. Das ist es. Man will an die Hand genommen werden. Das ist ja ganz oft der Fall. Ich kenne selber, ich bin sehr technisch wirklich sehr affin und bin in so einer Transition-Phase dann irgendwie groß geworden und habe dann auch jetzt dieses ganze Streaming und so weiter mitbekommen und bin auch Nutzer von den ganzen Streaming-Angeboten, bin dort aber ganz oft verloren, weil ich so viel Angebot habe und gar nicht weiß, was ich gucken will, und ich komme dem Ganzen nicht hinterher. Und das ist wie ein Labyrinth. Man hat überall vielleicht verschiedene Türen, die toll sind, aber wo gehst du hin, was machst du? Und wenn du was Kuratiertes hast und an die Hand genommen wirst, wie im linearen TV beispielsweise, hast du schon mal ein wohligeres Gefühl. Und es kommt drauf an, es ist natürlich auch nochmal eine Veränderung. Es gibt nicht mehr so dieses Lagerfeuerfernsehen. Die ganze Familie sitzt irgendwie auf einem Sofa und schaut sich eine Samstagabendsendung an oder schaut sich zusammen einen Film an. Ich kenne das auch noch anders. Ich habe mit meinem Vater Bud Spencer Filme geguckt. Mhm. Viele Sachen.
Und der war ja genial.
Großartig. Bis heute noch. Wirklich, ich liebe
diese Filme. 8 Sprachen gesprochen,
ja. Bud Spencer. Ja, und seinen Kollege Terence Hill. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Mhm. Aber man hat so die Sachen angesehen oder schaut diese an, die sein Vater früher geguckt hat, der viel Fernsehen gesehen hat.
Ja.
Das gibt es nicht mehr so, aber das shiftet. Immer noch ist Live-Event beispielsweise über lineares TV eigentlich das perfekt Mögliche, wo also du in
Shows, und
Shows, Sport, ganz, ganz viele solche Sachen. Ja. Dennoch aber auch
Serien. Ja, das wäre natürlich unwitzig, ne? Zu streamen, weiß
wer gewonnen hat. Genau. Das gibt's auch. Das machen auch Leute. Ist ja nicht anders als irgendwie eine Sportschau oder irgendwas, wenn du es dann nachher nochmal miterleben willst oder ein Super Bowl, den du am nächsten Tag nochmal ansiehst. Mhm. Ne? Aber
ich weiß, steckt das ist da nicht ein Auftrag drin? Ich meine, ist es nicht eine Gestaltungsmöglichkeit, vielleicht mal etwas differenziertere Inhalte zu vermitteln? Ich weiß es nicht. Ich frage mich das. Ist es tatsächlich nur etwas, was dem Geschmack folgen soll? Oder steckt da nicht der Auftrag, den Geschmack auch zu bilden?
Ja. Das doch sicherlich auch, ja. Ich frage mich nur, wie das umzusetzen ist. Es gibt ja die Senderlandschaft, wenn man sie sich anguckt, die ist ja irgendwann auch so unfassbar fragmentiert worden. Gerade in dem Bereich, in dem ich arbeite, nennt sich Multichannel, weil das ein Multichannel ist. Wir haben Nitro, wir haben RTL Plus, VoxUp, digitale Spartenkanäle, sämtliche Sachen. Was gibt es bei den Öffentlich-Rechtlichen? Es gibt die Großen, das Erste, ZDF. Es gibt WDR, sämtliche dritte Programme, vierte Programme, überall alles Mögliche, die unterschiedlichsten Sparten dann bedienen. Die auch wiederum auch die unterschiedlichsten Zielgruppen haben, ist schwierig. Ja, also ich würde das mit Ja beantworten, aber ich habe keine Formel, um das umzusetzen, dass es dann auch angenommen wird.
Ja, wir stellen jetzt mal die Diagnose und um die Behandlung kümmern sich dann andere. Aber man kann es ja mal hinterfragen. Ich habe seit vielen Jahren aufgehört, fernzusehen.
Ja.
Und es tut mir leid. Ich kann es nicht mehr sehen. Ja. Mich stört die Werbung, muss ich sagen. Das am allermeisten. Ich stelle fest, dass ich mit, ich konnte mit Werbung noch nie was anfangen. Ich weiß, dass sie nötig ist, aber in den Öffentlich-Rechtlichen und so weiter. Und ich merke, dass man eigentlich mit dem Kind auch um 7 Uhr schon eigentlich nicht mehr Fernsehen gucken kann.
Ja.
Ja? Weil das nicht wirklich jugendfrei ist. Das ist das eine. Das zweite ist, die klassische Musik, das wäre ja mein Ressort, ist schlicht und ergreifend verschwunden.
Ja.
Und interessante Porträts und Biografien gucke Terra X zum Beispiel, aber auf YouTube. Also ich streame das oder ich gucke so. Aber ich kann nicht, ich habe ein Problem damit anzumachen und mich in etwas hinein zu vertiefen.
Ja.
So, und wie soll ich sagen, ich habe nachmittags, ich glaube, seit 10 Jahren nicht mehr ferngesehen. Ja. Aber ein paar Mal war ich auch krank und habe angemacht, habe das Fernsehen angemacht und war sehr traurig.
Ja, verständlicherweise.
Ich war sehr traurig, weil nichts gesendet wurde, das darf ich jetzt mal so platt sagen, normalerweise ist es nicht nichts, sondern es ist vieles oder weniges oder man darf keine Allsätze benutzen. Aber ich habe einfach nichts gefunden, was mich in irgendeiner Weise emotiv oder intellektuell angesprochen hätte.
Ja.
Sondern das meiste war reißerisch und ziemlich vulgär.
Und niveaulos.
Ja.
Ja.
Ja. Und das finde ich schade.
Ja, das muss ich unterschreiben. Da kann ich dir nur zustimmen. Es ist auch nicht, man kann auch nicht immer nur sagen, die Leute wollen das Brot und Spiele. Deswegen gibt man denen das. Du hast vollkommen recht. Mhm. Definitiv. Ich habe nur keine Zauberformel, wie man das am besten umsetzt. Es ist halt so ein Milliardengeschäft. Das ist unglaublich. Und sobald es dann um Geld geht, auch weil du Werbung angesprochen hast, das ist der Bereich, in dem ich arbeite, ist ein werbefinanziertes Fernsehen. Darauf sind wir angewiesen. Mhm. Das sichert viele, viele, viele Jobs. Mhm. Im öffentlich-rechtlichen Bereich, was da teilweise gezeigt wird, ist es nochmal eine Sache.
Ja, genau.
Kann man sehr, sehr wohl diskutieren.
Ja, ich meine, das sind ja auch meine Gebühren drin. Und
genau. Ja, definitiv. Definitiv. Und dann,
gut, wir werden das Problem nicht lösen können. Aber wir wollen positiv in die Zukunft blicken. Und du hast vorhin gesagt, du weißt ja nicht, was noch möglich ist an Engagements. Was wäre denn dein Wunsch? Was würdest du gerne machen?
Also es gibt ja immer sowas, was ein Ideal ist. Ein Ideale sollten ja eigentlich was sein, woran man kratzt, aber was einen immer wieder weiter bewegt, weiterzumachen, sich Zwischenziele zu setzen, aber ein Ideal, was eigentlich nicht ganz erreichbar ist. Habe ich zumindest in diesem Wirtschaftsstudium so gelernt. mein absolutes Ideal, was ich nicht für ganz realistisch halte, aber was mein absoluter Traum wäre eine Rolle als Bösewicht in einem James-Bond-Film.
Wow, okay.
Etwas, was erreichbarer ist, was ich denke, was erreichbarer ist, ja, ist beispielsweise ein Kommissar in einer Reihe zu spielen. Mhm. Ich will einfach nur spielen. Das ist,
ja,
das, ist das, was du auch willst.
Ich will einfach nur spielen.
Du willst einfach nur spielen. So. Ich will Spaß haben. Ich will sicherlich auch die Wertschätzung haben. Ich will sicherlich auch...
Marc, entschuldige, dass ich eingreife, aber du sagst Spaß haben. Es ist Erfüllung.
Es ist Erfüllung.
Es ist ernst.
Ja. Und das will ich. Ich bin momentan gedämpft und sehr, wie soll ich sagen, man ist ein bisschen demoralisiert und demotiviert, aber so der Funke Hoffnung, der lodert, der wird schon wieder auflodern und es wird Möglichkeiten geben. Und auch nach der, ich habe letztens ein tolles Zitat gehört, ich weiß nicht mehr von wem es ist, dass man der Krise ein bisschen das Gefühl von Katastrophe nehmen muss, um dann sehr viel Produktivität und Kreativität daraus schaffen zu können. Und das, da muss man irgendwie dran festhalten. Man muss sich sehr viel einreden, aber ich meine, wie schafft man sonst Energie? Wie schafft man sonst Motivation, wenn man sich nicht irgendwie selber in den Hintern tritt?
Fordert, richtig.
Fordert.
Sich selbst fordert.
Ja.
Ich hatte einen ganz lieben Freund, Achim Germann war sein Name. Der hatte damals einen Fall für zwei auf den Weg gebracht, in dieser Domäne zu Hause. Und in einem etwas längeren Gespräch haben wir darüber nachsinniert, wie es den Künstlern in Krisenzeiten geht. Corona ist natürlich eine unvergleichbar schwierige Zeit für uns alle, aber es gibt natürlich auch die persönlichen Krisen. Und es gibt auch immer die Ups und Downs der jeweiligen Branche. Und dann erzählte er, dass er sehr geprägt ist von Amerika, natürlich von Hollywood und aber auch von den anderen Produktionsstätten. Und er sagte, in Amerika, wenn die Schauspieler gerade mal keine Engagements haben, dann tun die sich zusammen in irgendwelchen Hinterhöfen. Hm. Und ich meine, wie unzählige kleine Theater gibt es auf dem Broadway.
Ja.
Ja? Oder in diesen Hinterhöfen wird Theater gemacht. Die spielen, die studieren Rollen ein, die probieren Skripte aus, entwerfen selber Stand-up-Comedy oder beauftragen Drehbuchschreiber, tun sich zusammen. Alles ist immer Goodwill, aber sie machen weiter.
Ja.
Und das ist so diese amerikanische Pilgrim-Phases-Spirit, ja? Dieses Durchziehen und immer ein... Jetzt fangen wir jetzt nicht die Diskussion an, was die damit angerichtet haben, die Amerikaner, sondern wirklich nur der Geist, bitte. Ja, dieses sich durchkämpfen durch den harten Winter, nicht aufgeben, zusammenhalten und weitermachen. Dann jobben die also in ihren Cafés und lernen ihre Rollen. Es ist für mich eine Art Vorbild, diese Haltung. Glaubst du, dass es einen Unterschied gibt zwischen diesem amerikanischen Spirit und der deutschen Bodenständigkeit?
Ich glaube, das, was du jetzt, ich glaube, du hast es 2, 3, 4 Mal schon gesagt. Zusammenhalt ist das, was zählt und was wichtig ist. Und das ist das, was wir uns ganz oft wünschen, gerade in Krisenzeiten sehr viele Leute in den Mund nehmen. Aber wenn es dann drauf ankommt, nachher doch wieder jeder auf sich selbst schaut. Man muss es nur mal so betrachten. Das ist immer so ein Beispiel, das sagen immer ganz viele, wie es in Amerika ist. Wenn du Erfolg hast dort, dann wird dir applaudiert. Dann sagen Leute, geil, du hast das coole Auto, das gönne ich dir. Cool, was du erreicht hast. Und hier ist das eher so ein bisschen was negativ behaftet ist. Das ist dann immer schnell Neid. Mhm. Wieso hast du das und ich das nicht? Hast du wirklich mehr dafür getan? Hast du das mehr verdient als ich? Auch wenn ich gerade nicht so viel dafür gearbeitet habe, aber eigentlich steht mir sowas eher zu. Deswegen gönne ich es dir nicht so sehr. Mhm. Und das ist so eine Art von diesem Spirit, der dann auch in eine Krise dann mit übertragen wird. Und ich glaube, dass da ein Unterschied ist.
Ja. Einer meiner Säulenheiligen ist ja der Psychologe oder der Begründer der modernen Psychologie, William James. Ist ein ganz wichtiger Denker für mich in meinem Leben. Und in seinen Schriften umkreist er immer den Gedanken des Pragmatismus.
Ja.
Also daher kommt einfach dieser Terminus technicus auch American Pragmatism.
Ja.
Pragmatismus heißt einfach, funktioniert es? Does it work?
Ja.
Ja? Ich schreibe meine Dissertation und bin an einen Punkt gekommen, wo es ums Üben geht, einfach um die Übermenge. Und ich habe sehr viele Gespräche dazu geführt, das ist ja eine empirische Arbeit. Und es war sehr interessant, denn ein russischer Klavierprofessor sagte, 14 Stunden am Tag gehören dem Klavier irgendwie. Die asiatischen Probandinnen und Probanden, die ich interviewt habe, die sagen, ja, man muss ja üben. Die waren wahnsinnig fleißig. Und in dem Gespräch mit dem wirklich berühmten Juilliard-Professor Jerome Löwenthal kam raus, dass er sagte, naja, man muss so viel üben, wie man braucht.
Ja.
Und das ist so richtig amerikanischer Pragmatismus. Ja. Geht. Ja. Funktioniert es nicht. Und komischerweise, auch da dürfen die Pianisten ja nicht auftreten im Moment, es ist alles furchtbar reduziert, aber ich kriege übers Internet mit, dass sich sehr, sehr viele neu organisiert haben und irgendwie weiter Musik machen.
Ja.
Da gucke ich mir immer eine Menge von ab. Naja, gut, so viel zu diesem Gedanken. Jedenfalls fand ich das Gespräch unglaublich spannend. Ich danke dir sehr, lieber Marc.
Oh, ich danke für die Einladung. Es hat auch mir sehr viel Spaß gemacht.
Schön, dann hoffe ich, dass wir uns wiedersehen und wiederhören. Und ich hoffe, dich auch bald im Fernsehen zu sehen. Ich verspreche, den Fernseher einzuschalten.
Dann.
Ich verspreche es hoch und heilig. Das werde ich dann sehen. Ich will dich in einer fiesen Rolle sehen. Und ganz unter uns, für einen Bösewicht bei James Bond bist du schlichtweg zu jung.
Oh, ja, okay, gut. Aber das,
zu jung.
Ja, aber das kann halt in dem Fall noch werden.
Genau.
Und ich hoffe auch für dich, ich wünsche dir alles erdenklich Gute der Welt und hoffe, dass ich dich mal, ich habe dich leider noch nie live spielen, hören, sehen.
Das ist ein Zeitfaktor, wir schaffen nicht alles.
Ja, aber das, das hoffe ich auch bald.
Nehmen wir uns vor.
Alles Gute dir.
Dir auch, danke.
Ciao.
Tschüss.